Hi und herzlich willkommen zu CX einfach machen.
Der Podcast rund um das Thema Kundenorientierung
mit Sebastian Zipperek und Lukas Kauderer. Ja, hi und herzlich willkommen hier zu unserer neuen Folge von unserem Podcast CX einfach machen. Hallo liebe Zuhörer, hallo Sebastian, wie geht's dir, wie ist deine Woche bisher?
Hallo Lukas, grüß dich. Schön, dass wir eine Folge zwischendurch schieben. Also die Woche ist super busy. Ist ja auch durchaus kreativ, aber ja, man hat genau ein bisschen Tetris im Kalender im Moment spielen.
Das trifft's ganz gut. Und vielleicht tut's ja dann auch ganz gut, kurz geistlich aus dem Tetris auszuklingen. Genau. Ja, und ein bisschen kurz was anderes zu quatschen.
Ja, ist bei uns schon hier viel los nochmal im Endjahresgeschäft und wir haben auch vom Kaiser X-Standort jetzt in Frankfurt eine Veranstaltung die Woche.
Ah, cool.
Zähle ich mal so Tag der offenen Tür bei Allianz Global Investors in Frankfurt und führen da mal so ein bisschen, ja, eigentlich durch die ganze Journey so vor, was wir alles so können, End-to-End, also sowohl Design, auch Research, auch Data und das Ganze auch mit internationalem Fokus. Ja, wird es wahrscheinlich auch aufzeichnen, wird wahrscheinlich eher nur intern verfügbar sein, aber auf jeden Fall sehr spannend, sowas auch mal wieder vor Ort zu machen.
Total. Und das jetzt diese Woche oder ich habe es nicht ganz
Donnerstag. Ja, genau. Also ist alles gut gepackt diese Woche. Vorher noch aufbauen und abbauen hinterher und so.
Ja. Spielchen. Ja, wir hatten tatsächlich auch letzte Woche wieder seit langem mal einen Kundentermin fort. Ich weiß auch nicht, seit Corona ist es wieder so eingelaufen bei uns. Und es war letzte Woche mal, weil wir zufällig ein Projekt hatten hier in Berlin. Waren wir auch wieder vor Ort. Und das ist schon was anderes. Ist schon schön, vor Ort so ein bisschen zu sein. Und da das gemeinsam einfach über das Tool zu sprechen, ist schon eine andere Ebene wie das Virtuelle. Macht schon echt was aus.
Ja, da kannst du nochmal auf deinen anderen Dimensionen überzeugen.
Ja, total. Kann man einfach da auch nochmal anders wirken, ist ja wirklich so. Ich meine, da war schon der Abschluss, da ging es um eine Ergebnispräsentation, aber auch das macht viel aus, wenn man sich persönlich in die Augen schauen kann und man vertraut sich dann doch anders.
Ja, Vertrauen, genau, ist das Stichwort. Und habt ihr sonst noch was Neues im Angebot?
Bei uns hat sie tatsächlich, wir haben einen neuen Head of Sales eingestellt jetzt, oder unseren ersten Head of Sales eigentlich zum 1.11. Kevin, der hat mit mir studiert tatsächlich und wir haben beide an der DHBW studiert und jetzt sind wir beide zufällig in Berlin und es hat ganz gut gepasst und hat schon eigentlich sehr, sehr viel Erfahrung im Bereich Sales, gerade im SaaS-Bereich und ja, habe ich nur mit Employer Experience quasi die letzten Tage so ein bisschen kennengelernt und mit durchlebt und das war auch mal ganz spannend, da diese Rolle einzunehmen und da zu gucken, dass es eine gute Experience gibt, dass es irgendwie ein passender Start ist, man irgendwie für ein Momentum auch sorgt und so das alles aufrecht erhält und bekommt. War ja für uns doch auch eine neue Erfahrung auf dieser Ebene zumindest, mal auf der Management-Ebene. Ja, genau, deshalb war sehr, sehr spannend, aber macht auch super viel Spaß, bin echt ganz gute Dinge und das Momentum steht auf jeden Fall.
Sehr gut.
Sehr schön. Perfekt. Unser Thema für die heutige Folge sind die Einsatzmöglichkeiten von Kanu-Analysen. Ich habe vorher gesehen, als ich mit einem Auge noch auf LinkedIn kurz vor unserer Session war, dass du da auch gerade einen Artikel dazu geteilt hast. Sollen wir damit vielleicht starten, was du da geteilt hast?
Ja, können wir machen. Also ich werde auch immer mal gefragt oder ich kenne so Szenarien, wo eigentlich immer Kano gemacht wird. Und ich habe immer gesagt, okay, mach doch mal Kano und Max Diff zusammen. Und jetzt habe ich einen Artikel gefunden, das ist auch ganz witzig, von einem, ich glaube, Australier. Nee, das ist kein Australier, die Firma ist, glaube ich, in Australien. Conjointly. Okay. Und den habe ich tatsächlich mal kennengelernt, ich glaube vor vier Jahren bei dem, wie heißt der Kongress in IIEX in Amsterdam. Ah, okay. Und habe mir da alles mal vorstellen lassen. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Toolbox, die ist auf Conjoint, MaxDiff und so weiter abgestellt. Und er hat jetzt hier so eine spannende interne Studie gemacht, wo sie geguckt haben, wenn ich jetzt Feature priorisiere mit Kano versus mit MaxDiff und dann MaxDiff haben sie auch noch zwei verschiedene Sachen, nämlich einmal haben sie gefragt, wie relevant sind diese Features für dich? Und bei dem anderen einfach nur, wie gefallen sie dir oder so.
Okay.
Und dann so methodische Vergleichsstudie eigentlich. Genau, das passte gut dazu, dass wir vorher das Thema Kano besprochen haben. Und ich finde den Artikel auch durchaus gehaltvoll. Und ja, die Antwort ist gar nicht so drin aus meiner Sicht, sondern für mich stellt sich die Frage eigentlich nicht. Ich würde in einer Studie, wo ich zumindest in einer Panel-Studie, würde ich immer beides machen und dann die Daten auch hintereinander analytisch kombinieren.
Okay. Ja, mega spannend. Also ich glaube, den Artikel können wir auf jeden Fall auch verlinken. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr spannend aus. Sollen wir vielleicht, bevor wir dazu tief auch eintauchen, mal nochmal ganz kurz auf die zwei Analysen an sich eingehen, wie sie aufgebaut sind, was vielleicht auch Vor- und Nachteile sind, dass wir da nicht gleich zu tief eintauchen?
Ja, genau. Also der Kano ist keine Abkürzung, K-A-N-O, sondern ist ein japanischer Professor. Der hat, glaube ich, 1978 die Kano-Analyse veröffentlicht. Und das ist eigentlich ein Verfahren, um, ich nenne es jetzt mal Faktoren, es können auch Features sein, Leistungsbestandteile, einzuteilen, fast eher qualitativ in die Erlebnisqualität, würde ich das mal nennen. Also du hast es ja auch immer bei euren Analysen. Es gibt irgendwie Sachen, die sind voll hoch erfüllt so und irgendwie auch wichtig, wenn man sie so overall misst. Aber am Ende bringen sie irgendwie doch nicht viel für die Gesamtzufriedenheit. Ja. Das kann halt zum Beispiel daran liegen, dass es ein Hygienefaktor ist. Ja, okay, saubere Toiletten erwartet jeder, aber mit besonders sauberen Toiletten gewinnt man dann doch keinen Blumentopf. Das ist so ein Beispiel.
Total. Was auch mit der Herzberg-2-Faktoren-Theorie dann so ein bisschen zusammenhängt.
Genau.
Und ich habe tatsächlich gerade parallel gesucht, du hast total recht mit 78. Krass.
Ich habe ja auch vorher geguckt.
Achso, okay. Ich habe gedacht, das wäre so. Okay. Dann doch kein Respekt an der Stelle.
Not the super brain. No. Ja.
Ja, aber ich glaube, man kennt auch so dieses Bild, ne, mit denen, wo es nochmal eingezeichnet ist, mit den verschiedenen Skalen, eben einmal mit der realisierten Qualitätseigenschaft und der Kundenzufriedenheit, wo eben die Begeisterungsmerkmale, Basismerkmale und Leistungsmerkmale mit eingezeichnet sind. Ich glaube, das ist das, wo man auf jeden Fall auch bildlich kennt.
Genau, also für die Hörer nochmal ganz kurz, die es nicht kennen, also die Leistungsmerkmale sind quasi die, die einfach korreliert sind von links unten bis rechts oben, einfach wie eine Gerade. Also je besser die Leistungsausprägung objektiv mehr oder weniger, desto besser die Zufriedenheit. Und bei den Hygienefaktoren ist halt irgendwann Schluss. Das erzeugt dann nichts mehr zusätzlich, wenn es erfüllt ist. Und umgekehrt ist eigentlich bei Begeisterung. Da ist am Anfang erstmal gar nichts da, sondern das schob erst ab einem bestimmten Punkt plötzlich hoch und ist da was vorher eigentlich gar nicht erwartet wurde. Eben so eine Art Delighter oder ja, etwas, womit man sich auch abheben kann vom Wettbewerb möglicherweise.
Ja, ist ja total spannend, hat ja auch viel so ein bisschen, ich komme ja ein bisschen mehr aus dem Bereich Innovationsmanagement, der ja auch sehr, sehr viel mit Innovation und mit technischen Leistungen zu tun. Und da ist einfach alles, was sehr, sehr neu ist und was quasi mit dem nicht gerechnet wird und was außergewöhnlich ist, wo man einfach sehr mit vielen kleinen Schritten einfach auch sehr schnell sehr starke Kundenzufriedenheitszuwachs bekommt. Genau.
Ja, tatsächlich auch ein Gründertool. Ich habe da so eine Seite auch gefunden für Gründer. Da kann man sich ein Kano-Template runterladen, wenn man ein Gründer ist, so wie du. Und dann kann man das auch nutzen für seine strategische Arbeit im Startup, zu gucken.
Weil das ist ja auch ist, ne? Also so ein bisschen der USP ist ja dann doch, sollte hoffentlich ein Begeisterungsmerkmal sein, dass da einfach auch sich deutlich abhebt und eben kein Basismerkmal, die muss man auch haben, aber der USP sollte da optimalerweise ein Begeisterungsmerkmal sein.
Ja, ein Leistungsmerkmal wird man halt gegen etablierte Player nie ankommen. Das ist das Ding. Deswegen ist die Leiter eine ganz gute Idee für ein Startup.
Ja, definitiv. Perfekt. Und dann haben wir noch den schönen Begriff von Max Diff.
Ja, Max Diff, Maximum Difference Scaling, ist der lange Name. Und das ist eigentlich... Das ist natürlich auch eine Priorisierung, aber eher im Sinne von einem klassischen relevant sortieren oder Ranking. Also ist nicht mal nur ein Ranking, sondern es sortiert schon granular, auch nach Abständen. Aber es hat eben nicht diese Einteilung in verschiedene halb qualitative Qualitäten wie bei der Kano, sondern das misst einfach plain durch von Platz 100 bis Platz 1 die Relevanz. Und das macht es aber sehr schlau, weil es nämlich nicht einfach bei jeder Sache auf einer Fünfer-Skala, sag mir mal, wie wichtig das ist und dann gucke ich auf einer Prozentachse die Top-2-Boxes und sortiere die durch. Da werde ich ganz viele haben, die ganz, ganz wichtig sind. Diese Inflation, die ich da immer habe, bei den Bedürfnissen. Und das geht beim Max-Diff nicht, weil man da nämlich immer einen Trade-off machen muss. Also man kriegt immer manchmal ein Fiverr-Set, 5 Stück, und muss immer sagen, das ist das Wichtigste, das Unwichtigste. Und ich muss immer untereinander halt irgendwie was gegeneinander werten. Das mache ich aber 15 Mal oder so und hinten raus kann dann über Base, über so einen Algorithmus, können dann diese Nutzenwerte berechnet werden, genau wie beim Conjoint. Nur das ist eben da gibt es noch ein Bundle und irgendwie untereinander werden Merkmale gegeneinander gewichtet. Das ist hier nicht. Und der Vorteil ist, dass das auch kulturfrei ist. Also bei einer Skalenantwort ist ja immer, dass irgendwie Italiener,
die
sind oben, genau, und manche sind unten, Japaner, glaube ich. Und das kann halt nicht passieren bei MaxDiff. Wenn du internationale Studien machst, wie wir zum Beispiel oft, mit 5 Ländern und du willst diese Effekte nicht haben, dann musst du das eigentlich so machen.
Ja, weil es dann einfach durch den Paarvergleich quasi immer nur das Zueinander gewertet wird und auf gar keiner Skala schlussendlich
Ein Chinese nicht anders bewerten als ein Amerikaner. Dann.
Ja, total. Perfekt. Und von der Conjoint-Analyse, du hast es gerade schon angedeutet, die auch ja schon eine große Ähnlichkeit hat mit MaxDiff, ne?
Ja, von dem, was dahinter steckt, ne? Dass da letztendlich ein Schätzmechanismus dahinter liegt, dass Nutzenwerte geschätzt werden. Das hast du da. Beim Conjoint hast du eben auch nochmal die relativen Wichtigkeiten der Merkmale und kannst dann diese Bundles berechnen in so Simulationstools. Das hast du alles bei MaxDiff nicht. Da hast du einfach nur eine sehr schöne Methode, um ein Relevanz-Ranking zu erstellen. Aber jetzt ist halt die Frage, hier auch in dem Artikel, ist das jetzt besser oder Kano? Und aus meiner Sicht sind das eigentlich 2 Paar Schuhe oder im besten Fall kombiniert man sie halt einfach. Denn ich kann ja zum Beispiel erstmal die Features nach dem MaxDiff sortieren und dann kann ich jedes Feature zum Beispiel in einer anderen Farbe darstellen, je nachdem, ob es ein Deleter ist oder ein Performance-Feature oder halt ein Rejector. Und das ist also eine Zusatzinfo, die ich durch die Kano kriege eigentlich.
Ja, wollte ich gerade sagen, schlussendlich ist es ja 2 Seiten der gleichen Medaille, vielleicht sogar ein Stück weit, oder nicht?
Ja, es ist auf jeden Fall ein Mehrwert, weil, wie gesagt, du kannst ja ein hohes Ranking haben in der Relevanz und es ist aber eigentlich ein Hygienefaktor. Dann ist der Hebel nämlich am Ende wahrscheinlich doch nicht so groß, wie du vielleicht zuerst denkst.
Ja, total.
Und das kriegst du ja darüber raus und kannst dann auch irgendwie wieder entsprechend ein bisschen runtergewichten in deinem Mindset.
Ja, total. Total. Wir hatten jetzt ganz viel, ne, weil wir haben ja auch gesagt, wir wollen über die Einsatzmöglichkeiten sprechen. Wenn ich es jetzt richtig oder korrigiere mich, wir sagen jetzt, dass wir schlussendlich keine Unterscheidung zwingend machen für unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten von MaxDiff und Kano.
Hättest
du schon unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten gesehen?
Nö, also beides sehe ich eigentlich hauptsächlich kam aus dem Bereich Customer Experience, also CX-Messung.
Ja.
Es geht letztendlich darum, Zufriedenheit zu quantifizieren in Kombination mit Relevanz. Die Zufriedenheit muss noch nicht mal dabei sein, also es kann auch einfach nur um die Relevanz gehen, zum Beispiel von Features oder von Marketingbotschaften. Also es ist sowohl für Marketing als auch für Produktmanagement und UX geeignet. Also letztendlich geht es immer um Items oder um Gegenstände. Ja. Das kann dann irgendwie auch alles sein. Ja, es kann was aus dem UX sein, es kann was aus dem Marketing sein. Und wenn das halt schon ist.
Produktfeatures, ne? Ja.
Genau, wenn das schon da ist, schon eingebaut, schon nach Post-Launch sozusagen, dann kann man natürlich auch die Erfahrungskomponente, die Zufriedenheit mit draufnehmen und das dann plotten gegen die Performance. Und auch bei der Zufriedenheit ist es natürlich interessant, was für eine Art von Kanofaktor das ist. Wenn jemand mega unzufrieden ist mit dem Hygienefaktor, ist das natürlich viel schlimmer als mit dem D-Leiter, zumindest in bestimmten Situationen.
Ja, klar. Ja. Also das sehen wir ja zum Beispiel ganz oft, ne? Also gerade in den Treiberanalysen, die wir auch mit den Texten oder mit den erkannten Themen durchführen, erkennt man da ganz schön, wenn zum Beispiel das Thema Privatsphäre wird zwar super oder oftmals nicht so häufig genannt, wenn es genannt wird, hat es aber eine super große Auswirkung auf die Kundenzufriedenheit. Ne? Das ist so ein klassischer Hygienefaktor, wo du das eben, ja, ist ja kein würdiges Feature, aber bei Eigenschaften des Produktes quasi schön sehen kannst.
Ja, was man hier auch in den Ergebnissen sieht, also es gibt eine hohe Korrelation zwischen den Ergebnissen von Max Diff und den Leistungsfaktoren / Begeisterungsfaktoren.
Ja.
Und was auch hier noch gesagt wird in dieser Studie, ist total wichtig bei Max Diff, wie man die Frage formuliert. Also ich muss mir vorher überlegen, ob es darum geht, ob ich eine Nutzungsattraktivität, also die Leute sollen wirklich das Nutzen abfragen, ja. Oder ob es nur irgendwie schön sein soll oder was auch immer, also so ein bisschen neutraler irgendwie. Und wenn ich die Frage so formuliere oder anders formuliere, dann kann ich auch die Ergebnis, die Relevanz-Rankings letztendlich dadurch beeinflussen. Da muss man natürlich aufpassen, auch da jetzt wieder im interkulturellen Zusammenhang, ne? Ja. Die Frage kann auch verschieden verstanden werden, dann wieder zwischen Nationalitäten.
Ja, total. Aber ist vielleicht auch tatsächlich ein Punkt, gerade dieses von den Kulturen, Nationalitäten, wo Max Diff ja schon auch im Gegensatz auch zum Kanu-Modell ja schon auch einen Vorteil hat.
Ja, genau. Das ist auf jeden Fall der Fall, weil bei dem Kanu gibt es ja nicht in dem Sinne den Trade-off, wie bei Max Diff, sondern da kann so diese Erwünschheitstendenzen, diese subjektiven Beeinflussungen von Antwortskalen, das kommt beim Kanu eher zum Tragen. Das haben wir, glaube ich, auch nicht gesagt, wie das abgefragt wird. Ne? Also man fragt immer, stell dir vor, das Feature wäre da und es wäre nicht da. Mhm. Und dann musst du halt sagen, wie das für dich wäre. Und dann gibt es immer so vorgefertigte Antwortsets wie das erwarte ich, das würde mich begeistern, es ist mir egal und so weiter. Und das führt man halt pro Feature, muss man leider halt zweimal einmal diese Frage beantworten. Und daraus kann man hinten raus dann aus der Kombi dieser Da- und Nicht-Da-Antwort kann man halt das ermitteln, ob das, ja, welcher Typ von Kanofaktor das ist.
Ja, total. Du verwendest beides häufig im Alltag?
Ja, also wie zum mehr? Beispiel bei Kaiser war eigentlich Kano schon immer da und Max Diff war nur auf dem Papier da. Das habe ich jetzt mal mehr mit reingebracht, auch im Sinne dieser Kombination. Aber ich mag beides und finde es beides total sinnvoll. Gerade bei Panel-Surveys, wo man auch mal längere Toleranz hat vom Probanden, würde ich auf jeden Fall immer beides kombinieren.
Ja, total. Wie du sagst, ich glaube, du brauchst halt das Commitment, die Aufmerksamkeitsspanne des Probanden. Aber dann ist ja die Verknüpfung auch sehr, sehr spannend. Und ich glaube, gerade so ein bisschen dieses Interkulturelle ist, glaube ich, ein super großer Hebel, auch wenn man sich entscheiden darf, muss, soll, das einfach auch mit zu berücksichtigen.
Also wenn man sich für eins entscheiden muss, weil zum Beispiel wenig Platz im Fragebogen ist bei einem On-Site-Survey. Ich persönlich finde ein Kano viel nerviger zu beantworten als Max Diff. Also Max Diff macht manchen Leuten sogar richtig gehend Spaß. Sie kriegen immer die Sets, das ist das Wichtigste, das Unwichtigste, dann das Nächste. Aber es sind immer andere drin. Es hat so ein bisschen Entertainment. Ja. Und bei dem anderen, das wirkt manchmal so ein bisschen gekünstelt. Dass du immer da halt die gleichen gestellten Antworten da hinkriegst und dann halt das Stück für Stück dich da durchwursteln musst.
Ja, total. Ja, weil man sich auch selber, glaube ich, einfach auch schwer tut mit der Skala. Ne? Also das, was wir beim Interkulturellen gesprochen haben, ist ja genauso bei einem selber. Ne? Auch selber weiß man ja nicht, wenn ich jetzt eine 5er-Skala habe oder das auf diese 5 Begriffe quasi abfrage. Es ist ja trotzdem auch einfach eine Einschätzung, wo man nicht genau weiß, wo man sich dann einfach von der, wenn ich eine Reihenfolge habe, die Reihenfolge wählen kann, vielleicht auch einfach vom einfacher tut als Proband.
Ja, genau. Und bei Max Diff ist natürlich dadurch, dass ein Chats-Algorithmus dahinter ist, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Man muss sich das Tool mit dem man das macht, sollte man sich vorher schon mal angucken, wie sind diese Algorithmen gebaut. Das ist beim Conjoin eigentlich noch wichtiger, aber beim MaxDiff auch. Und natürlich gibt es Anbieter wie Sawtooth Software, die irgendwie seit 50 Jahren solche Verfahren machen mit Hunderttausenden von Studien. Und da kann man sich auf jeden Fall sicherer sein, dass das wirklich gut funktioniert.
Ja.
Es ist nicht so, wie es oft dargestellt wird, dass man das sich einfach hinprogrammiert und dann ist es getan, sondern hinten raus muss halt eine Schätzung von Werten gemacht werden und das passiert nicht, ohne dass man auch selbst noch ein bisschen Hand anlegen muss.
Ja, total. Ich glaube, das ist auch nochmal ein guter Punkt, dass wir das so ein bisschen mit aufgezeigt haben. Ich glaube, das hilft an der Stelle auch nochmal. Ja.
Kano kriegt man immer selbst hin. Da gibt es die Kombis, kann man sogar auf Wikipedia angucken, wie das geht.
Ja, total. Ist auf jeden Fall da vom Grad, von dem Erstellungsgrad auf jeden Fall einfacher. Ne?
Ja.
Total. Sehr schön. Gut. Aber ich glaube, dann haben wir es doch da an der Stelle ganz gut aufgezeigt, was so ein bisschen die Möglichkeiten sind, der Unterschied und was so ein bisschen auch Vor- und Nachteile sind, Empfehlungen sind. Ich würde, oder hast du noch was zum Ergänzen? Sorry.
Nee, also es ist eines meiner Lieblingsthemen und aber auch ein beratungsintensives Thema. Also wenn jemand da nochmal Beratung möchte von euch, geschätzte Hörer, dann meldet euch einfach bei mir, dann können wir das auch nochmal durchdiskutieren, was ihr da vielleicht für eine Challenge habt oder habt jetzt Lust bekommen, sowas mal zu machen. Dann lasst uns da einfach mal drüber reden.
Genau, was da einfach für Möglichkeiten gibt. Ich glaube, das sind Erfahrungswerte super wichtig. Deshalb gerne da melden beim Sebastian, wenn es da irgendwelche Fragen gibt. Wir können ja auf jeden Fall auch den Link zu dem Artikel nochmal in die Shownotes stellen.
Genau, dieser Mensch heißt Nick Samoilov. Ja. Also ganz cooler Typ. Wie gesagt, ich habe den mal in Amsterdam persönlich kennengelernt.
Ja mega. Dann schauen wir das auf jeden Fall auch unten rein, dass man darüber dann auch noch mal in Austausch kommen kann. Und dann würde ich doch aber vorschlagen, haben wir doch eine kurze, knackige, kleine neue Podcast-Folge heute kreiert, trotz den sehr, sehr vollen Tagen, gerade kurz vor Weihnachten. Ist vielleicht auch nochmal gut, um so ein bisschen reinzukommen, um sich über das Thema so ein bisschen informieren. Lasst uns aber gerne wissen, was ihr auch davon gehalten habt von dieser Folge. Genau. Aber ich glaube, dann passt es auch soweit für heute. Oder was denkst du, Sebastian?
Ja, jetzt fühlt man sich ja, also ich fühle mich richtig erfrischt, jetzt mal zwischen ein paar Meetings einen Podcast aufzunehmen. Insofern.
Bereit für was Neues, für alles, was heute noch kommt.
Genau.
Sehr schön. Gut, perfekt. Sebastian, vielen lieben Dank für deine Zeit. War wieder sehr, sehr nett.
Ja, auch. Danke, Lukas. Ich freue mich.
Vielen Dank an die Zuhörer fürs Reinhören und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Macht's gut.
Bis dahin. Ciao.
Das war CX einfach machen.
Der Podcast rund um das Thema Kundenorientierung
mit Sebastian Zipperek und Lukas Kauderer.